Deutschlandfunk. Sport am Feiertag.
Mit Maximilian Rieger. Guten Abend. 2,5 Monate ist es jetzt her, als eine große Sportliga nach der anderen gesagt hat, wir unterbrechen unsere Saison wegen des Coronavirus. Die Deutsche Eishockeyliga hat dann bereits Mitte März entschieden, die Playoffs nicht mehr auszuspielen und die Saison abzubrechen. Und die Handball- und Volleyballliga sind dann später gefolgt. Und für alle drei Sportarten geht es jetzt natürlich darum, erstens den Schaden zu ermitteln und damit umzugehen. Und zweitens wieder einen Weg zurückzufinden. Um beides soll es in den kommenden 50 Minuten gehen. Und dafür habe ich drei Gäste eingeladen. Alle sind mir zugeschaltet. Zum einen Jennifer Kettemann, seit 4 Jahren Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar-Löwen. Hallo Frau Kettemann.
Hallo, schönen guten Abend.
Dann Daniel Sattler, Geschäftsleiter für Organisation und Prokurist bei der Volleyball-Bundesliga. Hallo Herr Sattler.
Schönen Gruß aus Berlin.
Und für die Perspektive aus dem Eishockey Gernot Trippke, seit 20 Jahren Geschäftsführer der DEL, der Deutschen Eishockeyliga, auch an Sie. Hallo, Herr Trippke.
Hallo, Herr Rieger.
Frau Kettemann, jetzt sind die Fußballer schon seit etwas längerer Zeit zurück. Die Basketballer kommen auch zurück. Wie neidisch sind Sie auf diese beiden Sportarten, dass die jetzt wieder loslegen können, während der Handball brach liegt?
Neidisch ist das falsche Wort. Also ich glaube, dass für den Handball die richtige Entscheidung war, in dem Moment, in dem wir sie getroffen haben, die Saison zu beenden. Es war uns wichtig, da gemeinschaftlich und solidarisch vorzugehen und alle mit einzubeziehen. Und natürlich ist es schön, jetzt privat wieder Sport im Fernsehen anschauen zu können. Aber ich glaube, dass gerade die Ausgangslage speziell im Fußball eine ganz andere ist. Also bei uns machen zum Beispiel die Fernsehgelder im Handball machen nur einen ganz kleinen Teil unseres Etats aus. Und wir leben von den Zuschauern in der Halle, wir leben von Ticketing, von den Sponsoreneinnahmen. Und deswegen ist es für uns nur sehr, sehr schwer durchsetzbar, Geisterspiele stattfinden zu lassen.
Aber ähnlich sieht das ja finanziell auch bei den Basketballern aus. Die machen jetzt so ein Playoff-Turnier und kriegen jetzt auch Aufmerksamkeit, die dem Handball fehlt. Warum hat der Handball nicht auch solche Konzepte dann in Angriff genommen?
Ja, wir sind jetzt dabei, so ein sauberes Konzept für die nächste Saison gerade auszuarbeiten. Aber Geisterspiele im Handball sind wirklich schwer vorstellbar. Also ich muss mir das jetzt mal im Basketball anschauen. Wir leben ja sehr von den Emotionen, wir leben auch von den Einnahmen von den Zuschauern. Und da spielen die Fernsehgelder eben eine kleinere Rolle. Und deswegen kann ich mir das auch im Handball sehr schwer nur vorstellen.
Herr Trippke, auch Sie sind Gegner von Geisterspielen im Eishockey. Zumindest waren Sie das. Ich habe da Zitate gelesen. Sind Sie das immer noch oder sehen Sie jetzt angesichts des finanziellen Drucks doch so langsam auch die Notwendigkeit zu spielen, auch wenn die Zuschauer noch nicht in die Halle dürfen?
Ja, wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Wir haben am 10. März damals eine sehr schmerzliche Entscheidung treffen müssen, unsere Saison abzubrechen. Die Eishockeysaison ist bekanntermaßen ja mehr ein Winter- und Frühjahrssport, sodass wir natürlich auch gar nicht die Zeit hatten, jetzt über solche Konzepte groß nachzudenken. Unsere Saison, unsere ganze Logistik, die Arenenverträge, die Spielerverträge gingen bis 30.04. Es stand zu dem Zeitpunkt noch theoretisch eine WM hintendran an, sodass wir logistisch gar keine Chance hatten, die Playoffs in den 6 Wochen zwischen Mitte März bis Ende April noch durchzuspielen. Und man muss ja auch sehen, damals war auch kategorisch, glaube ich, dann am 11. März auch jegliche Veranstaltung verboten worden. Also selbst Geisterspiele waren zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Bei uns ist es genauso wie bei den Kollegen vom Handball, eigentlich auch im Basketball, dass die Wirtschaftlichkeit sich, sage ich mal, zu 3/4 und mehr aus den Spieltagserlösen oder den damit zu hängenden Sponsoring, Catering, Merchandising-Geschichten, also dem Stadion-Event finanziert. Und von daher ist für uns auch eine Geisterspielsituation kaum denkbar, vielleicht mal überbrückungsweise, vielleicht mal als Vorbereitungs- oder Appetizer-Turnier. Aber wie gesagt, man hat auch gesehen, dass die Fußballer mit allen Ressourcen, die sie haben, jetzt über 2 Monate gebraucht haben, um Geisterspiele vorzubereiten. Und diese Möglichkeit bestand natürlich im Eishockey nicht. Wir standen einen Tag vor den Playoffs. Wir hätten im Zweitagesrhythmus spielen müssen im K.O.-System. Das heißt, da gab es überhaupt gar keine Notfallstrategie oder keinen Notausgang mehr, wenn dann irgendwie Spieler sich infiziert hätten oder irgendwas schiefgegangen wäre. Und von daher war das für uns natürlich für die letzte Saison alternativlos. Für die neue wird man überlegen, natürlich, wie kann man erstmal wieder trainieren, wie kann man in den Spielbetrieb zurückkommen und dann, wie kann man möglichst viele Zuschauer möglichst schnell reinlassen. Und dann wird es, wie bei den Kollegen auch, letztlich auch ein Rechenexempel sein. Ist es besser, vielleicht noch zu warten? Ist es besser, ganz worst case gar nicht zu spielen? Oder kann man ohne Zuschauer oder mit wenigen Zuschauern irgendwas auch wirtschaftlich darstellen, was dann den Leuten und den Zuschauern, die dann auch dabei sind, Spaß macht?
Können Sie, Herr Trippke, den Schaden, den diese Corona-Krise für Ihre Sportart hat, jetzt schon finanziell beziffern?
Ja, man kann natürlich die Erlösausfälle der Playoffs hochrechnen. Da werden wir im Bereich von 20 Millionen Euro sein. Das weiß man natürlich nie immer genau, welche Mannschaft wie weit kommt. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Adler Mannheim irgendwie ins Finale gekommen wären, wo sie ja auch in Jahren zuvor waren mit einer großen Arena, dann ist das natürlich schon jedes Mal 13.000, 14.000 Zuschauer. Das kann man sich selber hochrechnen. Also das ist natürlich auch pro Club, pro Standort verschieden und wäre vom sportlichen Ausgang so ein bisschen abhängig gewesen. Aber ich glaube, die Umsätze in den Playoffs in den letzten Jahren, da reden wir sicherlich im Bereich von 20 bis 25 Millionen. Und ein Großteil davon ist wirklich weg. Klar sind ein paar ersparte Aufwendungen da, aber das ist schon ja, ungefähr 20% unseres Jahresumsatzes ist uns da verloren gegangen. Und natürlich auch im Hinblick auf die Zukunft. Es ist das Aushängeschild, die Visitenkarte für die nächste Saison. Eishockey sind unsere Playoffs. Das ist die höchste mediale Aufmerksamkeit. Danach wäre normalerweise die WM im Mai gekommen. Auch das ist natürlich für den Eishockeysport unheimlich wichtig. Und jetzt ist unsere ohnehin schon lange Sommerpause, die ja 4 Monate dauert, jetzt noch verlängert auf 6 Monate. Also von daher ist das natürlich für die Zukunft noch gar nicht abzuschätzen, welche Probleme und welche wirtschaftlichen Folgen daraus resultieren.
Herr Sattler, das gilt wahrscheinlich auch genauso für die Volleyball-Bundesliga. Wie viel Geld haben denn da die Vereine konkret durch diese Krise verloren?
Also auch wir werden, was die abgeschlossene Saison betrifft, mit einem blauen Auge davonkommen. Wir standen am letzten Spieltag der Hauptrunde, die Playoffs, unsere Mancherie-Zeit. Ja, die geht verloren, aber viele Sponsoren haben in der Zeit im Grunde zu ihren Verpflichtungen gestanden. Die Ticketerlöse sinken. Das ist vor allen Dingen für die Branchengrößen, ob nun ausverkaufte Hallen in Dresden, bei den Frauen in Berlin, bei den Männern in Stuttgart. Da ist es schmerzlich. Dort sozusagen sind auch größere Lücken im Budget, etwa auch in der Größenordnung 15-20% zu erwarten. Aber uns treibt in der Tat finanziell mehr die Zukunft um. Wir werden sozusagen ein weiteres Jahr ohne Sport nur schwerlich überleben.
In der VBL der Männer haben 3 Vereine, der TV Rottenburg, die Alpenvolley Saching und der VC Eltmann, keine Lizenz beantragt oder bekommen. Auch zum Teil wegen der Krise. Befürchten Sie, dass es noch mehr Insolvenzen geben wird? Und wie sieht auch die Lage bei den Frauen aus?
Also toi, toi, toi. Wir haben jetzt zum Lizenzierungstermin alle Teams an Bord. Die 3 genannten sind aus unterschiedlichen Gründen, eigentlich nur Rottenburg aus Corona-Gründen, verloren gegangen. Alle anderen melden zukunftsorientiert stabile sozusagen Perspektiven, immer unter der Voraussetzung, dass wir in den Spielbetrieb wieder einsteigen können. Das wird das A und O sein.
Welche Maßnahmen haben Sie denn ergriffen als Ligaverband, um den Clubs in dieser schwierigen Lage zu helfen?
Ja, wir sind finanziell nicht in der Lage, jetzt durch Mittel die Clubs direkt zu unterstützen. Wir sehen unser Engagement vor allen Dingen in der politischen Arbeit. Es gibt viele Initiativen, auch einen Schutzschirm für den Sport zu gründen. Wir haben in vielen Bundesländern, das freut mich besonders, einen Zusammenschluss von Bundesliga-Clubs über alle Sportarten hinweg in Teamsportinitiativen. Und das trägt langsam Früchte. Gerade am Donnerstag haben wir jetzt gesehen, sogar auf lokaler Ebene, der Gemeinderat in Stuttgart zum Beispiel hat ein Millionenpaket für die örtlichen Handballer, Volleyballer und andere Bundesliga-Sportarten geschnürt, um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs auch mit eingeschränkter Zuschauerzahl abzusichern. Und das ist unsere Wirkungsmöglichkeit, die wir vor allen Dingen haben, politisch zu arbeiten und natürlich viel Service und Beratung, die wir unseren Clubs auch im Rahmen der Soforthilfeprogramme staatlicher Stellen bieten.
Sie haben diese Initiativen angesprochen. In NRW hat sich zum Beispiel eine gegründet. Da sind Vereine drinnen aus Handball, Basketball, Eishockey und Volleyballvereinen. Der Fußball ist nicht dabei. Braucht es dann solche Verbände, um gegen den Fußball anzukommen, Herr Sattler?
Ich glaube, da geht es gar nicht darum, gegen den Fußball zu arbeiten, sondern die genannten spezifischen Rahmenbedingungen dieser Teamsportarten zu bündeln. Und dort ist Fußball halt die über 2/3 ihrer Erlöse aus den TV- und Medienrechten ziehen halt outstanding und die können im Grunde auch in ihrer Kostenstruktur ganz anders agieren und sind aus meiner Sicht auch in der Verantwortung, anders zu agieren als die genannten 4 Teamsportarten.
Herr Trippke, wie sehen Sie das? Warum braucht es solche Verbünde?
Kann ich mich eigentlich nur anschließen. Gegen Fußball wirklich ist das falsche Wort. Fußball hat spezielle Voraussetzungen, gerade die erste, zweite Liga durch die Medienerlöse. Auch der Bereich darunter, was dritte Liga und die Ligen darunter angeht, die eher von der Größenordnung vielleicht mit unseren Sportarten und wirtschaftlich vergleichbar sind, haben natürlich durch den DFB und die Erlöse und Einnahmen, die der DFB aus den Nationalmannschaften und Pokalwettbewerben hat, doch eine gewisse Möglichkeit, dass man von Verbandsseite unterstützt und hilft. Das ist leider bei unseren Sportarten nicht so. Wir fangen am jedem 1. Mai oder am 1. Juli, je nach Sportart, eigentlich bei Null an. Die Clubs müssen da um jeden Euro kämpfen. Wir haben gehört, die Medienrechte betragen niedrigen einstelligen Prozentsatz, 3, 4, 5% bei den verschiedenen Ligen. Also das ist natürlich schon sehr, sehr schwierig und deshalb ist es wichtig, dass man dafür sensibilisiert, dass die Sportarten da zusammenstehen. Wir haben das auf Profiligenebene, tun wir das mit der Initiative Profisport Deutschland. Es gibt die Teamsport Deutschland, wo die Dachverbände sich organisiert haben. Und jetzt, weil man auch immer wieder sieht, gerade in den Corona-Zeiten, ist dadurch das föderale System auch politisch die Länder immer wichtiger, sei es die Gesundheitsbehörden, aber sei es auch mit den Fördermitteln, dass sich da die Clubs zusammenschließen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und da sind natürlich viele, viele gleichlaufende Interessen.
Frau Kettemann, Sie als sozusagen Vereinsvertreterin in dieser Runde, haben Sie den Eindruck, dass sozusagen auf dieser Lobby-Ebene genug passiert?
Ich glaube, in der Vergangenheit ist da zu wenig passiert. Ich glaube, insbesondere für unsere kleineren Sportarten ist da zu wenig passiert. Aber die Corona-Krise bringt uns dazu, näher zusammenzurücken. Und auch in Baden-Württemberg haben wir eine ähnliche Initiative wie in Nordrhein-Westfalen. Wir haben nur noch nicht öffentlich darüber gesprochen, aber das ist eine sehr große Bereicherung für uns alle. Also da sind auch die Adler Mannheim mit dabei, da sind die Basketballer mit dabei, die Volleyballer. Und wir haben einfach Besonderheiten in unseren Sportarten. Auch wir sind alle Hallensportarten. Das ist nochmal eine besondere Voraussetzung, um wieder in den Spielbetrieb zu gehen. Und da ist es sehr wichtig, die Gespräche mit der Politik zu suchen und unsere Interessen auch zu bündeln und mit einer Stimme zu sprechen. Weil ich glaube, dass sich niemand jetzt von den kleinen Vereinen jetzt anmaßen würde, einen Brief an den Ministerpräsidenten zu schreiben. Sondern wenn wir mit einer Stimme sprechen, ist es auch für die Politik sehr viel einfacher. Und da tun wir im Moment einiges und ich glaube, das ist sehr gut für unsere Sportarten.
Das ist das eine. Stefan Adam von der Düsseldorfer EG, der Geschäftsführer dort, hat gesagt, die Politik gibt aktuell keinerlei Konzepte vor, jegliche Ideen zur Existenzsicherung und zu einem Neustart kommen aus dem Sport oder den Betreibern der Veranstaltungsstätten. Tut die Politik tatsächlich zu wenig, Herr Trippke?
Ich glaube, die Politik hat erstmal, und das ist auch richtig so, viele, viele Dinge sich auf den gesundheitlichen Bereich beschäftigt. Dann hat man sich auf Hilfen beschäftigt, die natürlich sehr allgemein gefasst sind. Und Profisport ist ein sehr, sehr spezieller Bereich. Das sehen wir im Steuerrecht, das sehen wir im Arbeitsrecht, das sehen wir, wie eben genannt, im Sozialversicherungsrecht. Und da denkt man halt nicht an die paar tausend Profisportler, wenn man irgendwie um 80 Millionen Bundesbürger sich kümmern muss. Also von daher ist es, glaube ich, sehr verständlich, dass die Politik sich erstmal andere Prioritäten und allgemeinere Prioritäten hat. Es ist in den letzten ein, zwei Wochen ein bisschen Bewegung reingekommen. Gerade das Thema Förderung und Anstoßen von Back to Play. Also man hat auch in der Politik gemerkt, man will den Sport nicht ausbluten lassen. Man braucht auch die Profiligen letztlich, weil dann wieder die Spieler für die Nationalmannschaften im Training bleiben, im Spielbetrieb bleiben. Und dann merkt man schon, welchen politischen und gesellschaftspolitischen Einfluss auch der Profisport hat. Und da gibt es jetzt seit ein, zwei Wochen auch eine Sitzung, gab es im Sportausschuss. Und es kann sogar sein, dass morgen schon im Koalitionsausschuss das Thema Sport explizit auf der Agenda steht und man da vielleicht mit der ein oder anderen Hilfestellung rechnen kann. Bisher haben wir wirklich nur, wie jeder andere, auch Kurzarbeitergeld mehr oder weniger in Anspruch nehmen können. Auch da aber wieder beim Sport die Schwierigkeit, wir können nicht spielen, wir können kein Geld verdienen. Aber ein Athlet können Sie jetzt auch nicht 4 Monate irgendwie auf den Balkon setzen. Das heißt, der muss ja irgendwie fit bleiben. Da beißt sich das dann schon gerne wieder. Also das sind auch Vorschläge, dass man zumindest zum Teil Kurzarbeitergeld vielleicht zahlen kann und die Jungs trotzdem trainieren lassen kann. Auch das wird wieder ein Thema der Unfallversicherung sein. Was passiert, wenn er sich im Training dann verletzt? Also alles sehr, sehr schwierige Themen. Aber ich glaube, das ist auf dem Weg. Aber wenn man zum Beispiel an diese ganzen Fördermittel, KfW-Darlehen denkt, unheimlich schwierig. Vereine waren bis vor kurzem komplett ausgenommen. Und Profisportclubs sind natürlich in der Regel nicht auf Gewinne machen, sondern auf Gewinnen ausgerichtet und agieren in der Regel mit einer schwarzen Null. Und dann brauche ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, dass es relativ schwer ist, einen Kredit zu kriegen, auch wenn der zu 90% oder 100% vom Staat verbürgt ist. Also da tun sich auch alle Profiunternehmen sehr, sehr schwer, diese Fördermittel, die es gibt, in Anspruch zu nehmen.
Frau Kettemann, Sie, wo wir gerade über diese Möglichkeiten der Förderung sprechen, was konnten denn Sie für die Rhein-Neckar-Löwen an solchen Hilfen beantragen? Oder war es genauso wie gerade geschildert für Sie praktisch nicht möglich, an dieses Geld zu kommen?
Es gibt in Baden-Württemberg eine Unterstützung des Landes für mittelständische Unternehmen, wo man 30.000 Euro beantragen kann. Die haben wir natürlich auch beantragt. Ansonsten, finde ich, hat der Herr Trippke das schon sehr gut erklärt. Also in den letzten ein, zwei Wochen ist wirklich viel Bewegung in diesem Feld reingekommen. Ich glaube auch, dass es sehr wichtig für uns ist. In Sachsen und in Hessen sind die Kollegen da schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Da gibt es schon ein Darlehensprogramm für Sportvereine und für Clubs, was sie in Anspruch nehmen können, was auch allen Clubs in Deutschland sehr helfen würde. Aber ja, so wie Herr Trittke schon sagte, also da laufen im Moment die Gespräche und ich glaube, das geht in die richtige Richtung. Da würde ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und jammern, sondern erstmal abwarten, was da jetzt in den nächsten paar Wochen kommt.
Im Gespräch ist ja vor allen Dingen im Bundestag Sportausschuss gewesen, auch einen Hilfsfonds tatsächlich für den Sport aufzusetzen in Höhe von bis zu 200 Millionen Euro, die da kolportiert wurden. Dieses Geld würden Sie dann wahrscheinlich gerne nehmen. Soll das nochmal vom Bund sozusagen extra finanziert werden, obwohl es ja in den Ländern einzelne Möglichkeiten gegeben hat?
Das muss man dann sehen, wer was finanziert, wenn es soweit ist. Aber bei uns, also Fakt ist, dass, so wie das auch schon einer unserer Vorredner gesagt hat, wir sind jetzt auch mit einem blauen Auge durch die Saison 1920 gekommen. Das war sehr schwer, weil uns unsere Geschäftsgrundlage von einem Tag auf den anderen entzogen wurde. Was natürlich auch richtig so war aufgrund der gesundheitlichen Situation. Nichtsdestotrotz leben wir von Ticketing-Einnahmen, von Sponsoreneinnahmen und die sind von einem Tag auf den anderen weggefallen. Und ich weiß nicht, inwieweit die Zuhörer da im Thema drin sind. Bei uns zum Beispiel, bei den Rhein-Neckar-Löwen, war es der Fall, dass wir noch 5 Heimspiele gehabt hätten in der abgelaufenen Saison. Und da hätte jeder Zuschauer und jeder Sponsor theoretisch das Recht gehabt, wenn er eine Dauerkarte zum Beispiel gekauft hat, dass er 5/17, also ungefähr 30%, zurückfordern kann. Vor ein paar Wochen haben wir da noch große Ängste gehabt. Mittlerweile wissen wir, dass die Solidarität zwischen unseren Partnern und von unseren Fans da wirklich überwältigend war und dass wir ganz gut, auch aufgrund guter Gespräche mit unserer Mannschaft, weil natürlich die Gehaltskosten einen bestimmten Anteil in unserem Etat einnehmen und die Spieler da bereit waren, auf einen gewissen Anteil von ihrem Gehalt zu verzichten, haben wir es jetzt geschafft oder jetzt einen ganz guten Plan, um bis zum 30.06. zu überleben. Aber wie es genau danach weitergeht, kann im Moment, glaube ich, niemand von uns in der Runde sagen, weil es eben noch nicht feststeht, wie und wann wieder Zuschauer in die Halle dürfen. Und auch wenn man davon ausgeht, dass man eine gewisse Anzahl von Geisterspielen machen muss, um einfach wieder präsent zu sein und wieder in den Medien die Aufmerksamkeit zu haben, ist es für uns sicherlich auch wie beim Eishockey auch nur eine Übergangslösung. Und dann muss man eben wieder in den Spielbetrieb kommen und da muss man abwarten, wie das genau aussehen kann.
Ich denke, was wichtig ist, wir haben einerseits die gesetzlichen Rahmenbedingungen und da können wir uns natürlich an den Staat halten und zum anderen die Eigenverpflichtung. Und was man in allen Branchen, auch außerhalb des Sports, ja mitbekommt, ist, dass im Grunde die Erarbeitung von Konzepten zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs etwas ist, was staatlicherseits halt aus den Branchen heraus gewünscht wird. Und da tun wir jetzt gut daran und wir haben in der Bundesliga begonnen und ich weiß, dass die Basketballer, Handballer, Eishockey-Kollegen das für die kommende Saison genauso machen, eben Wiedereinstiegsszenarien zu erarbeiten, die sich einerseits an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den gesundheitlichen Notwendigkeiten orientieren, zum anderen an unseren spezifischen, sag ich mal, sportartspezifischen Belangen oder auch Veranstaltungsbelangen. Und da stecken wir natürlich in einem Topf mit auch Hallenbetreibern, ob nun Konzerte, ob Messen oder Sportveranstaltungen. Und wir sind jetzt dran, so ein Ampelsystemverfahren zu entwickeln, wo wir uns eben auch einen reduzierten Einstieg in den Spielbetrieb wieder vorstellen können, wo wir eben wie Kinobetreiber jetzt auch mit reduzierten Sitzplatzkapazitäten etc. kalkulieren müssen. Nur es ist jetzt noch zu früh, um zu sagen, ob es nun 30%, 40% oder 60% sind. Fakt ist nur, dass wir sicherlich im Kalenderjahr 2020 nicht davon ausgehen können, mit voller Kapazität wieder zu starten. Und da ist, glaube ich, das, wo die Politik dann unterstützen kann, dass durch diese Schutzschirme entsprechende Einnahmeeinbußen auch kompensiert werden.
Das heißt, Herr Sattler, wenn ich Sie da richtig verstehe, da wären Sie dann auch dafür, dass auch auf Bundesebene so ein Hilfsfonds eingerichtet wird?
Ja, weil ich das, was ich zurzeit verfolge, bei allem Engagement der Länder und Kommunen, wir haben am Ende auch als Liga-Veranstalter einen sportlich fairen Wettbewerb zu gewährleisten, auch durchs Lizenzierungsverfahren. Und das wären Wettbewerbsverzerrungen, die wahrscheinlich kaum auszuhalten werden und die Solidarität im Sport dann auch wieder schwächen. Deswegen bin ich klar für ein Bundesprogramm.
Solidarität war auch immer ein Wort, was gefallen ist, wenn es um das Verhältnis zwischen den Spielern und den Vereinen geht. Da geht es dann vor allen Dingen natürlich darum, dass die Spieler und Spielerinnen auch auf ihr Gehalt verzichten müssen. Da gab es besonders in der Eishockey-Liga einen Streit, der jetzt seit mehreren Wochen schwelt, weil die Vereine nur dann eine Lizenz bekommen sollten, wenn sie tatsächlich nachweisen können, dass die Spieler auf 25% ihres Gehalts verzichten und die Spieler dann gesagt haben, na, da wird von der DEL uns eine Pistole auf die Brust gesetzt, dass wir auf dieses Gehalt verzichten müssen. Herr Trippke, da gab es jetzt eine ganze Menge Verwirrung darum, ob jetzt ein Verein eine Lizenz bekommt, wenn die Spieler nicht auf diese 25% des Gehalts verzichten. Wie ist es denn jetzt, wenn ein Verein die Lizenzuntergaben abgibt und sagt, unsere Spieler haben diese Corona-Klausel nicht unterschrieben? Kriegt er dann eine Lizenz oder nicht?
Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Weil es ist eben nicht so, dass, also A, es ist schon verkürzt, was Sie gesagt haben, nachvollziehbarerweise, weil viel natürlich oft dann auch immer verkürzt wird. Zum Zweiten kommt das ja nicht aus heiterem Himmel. Also unsere Lizenzprüfung ist natürlich mit den Clubs abgestimmt, mit Wirtschaftsprüfern, mit dem Aufsichtsrat. Und dann haben wir einfach gesagt, wie können wir eigentlich ernsthaft eine Prüfung für die kommende Saison machen und was erwarten wir? Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir eine Lizenzprüfung durchführen, jetzt seit dem 24.05. für die kommende Saison, dass wir weiter mit einem Saisonstart Mitte September rechnen. Von daher ist der Zeitraum, den wir uns jetzt genommen haben, bis Ende Juni auch wichtig, weil es gegebenenfalls auch noch Klagefristen etc. gibt. Das heißt, momentan müssen wir in diesem Zeitrahmen weiterarbeiten. Es ist, glaube ich, uns allen klar, dass die nächste Saison, selbst wenn sie vielleicht kalendertechnisch normal läuft, keine normale Saison sein wird. Das heißt, eine Lizenzprüfung muss konservativer, muss defensiver sein und auch die Erlössituation wird sicherlich eine andere sein, die wir annehmen können. Die Kosten, wie das einfach so ist und was ja auch normal ist und in jedem normalen anderen Jahr so wäre, die Kader sind mehrjährig verpflichtet. Die sind in der Regel dann schon im Herbst alle verpflichtet worden für die neue Saison. Das heißt, die Kosten und die Personalkosten für die neue Saison stehen fest, waren aber mit einer ganz anderen Geschäftsgrundlage geplant gewesen. Und das hat uns dazu geführt, wie kann man dieses Thema kompensieren, wie kann man das Risiko für die Clubs in der kommenden Saison abschwächen und gleichzeitig eine sinnvolle Lizenzprüfung machen. Und da ist im Prinzip zwei zentrale Punkte. Das eine ist nicht ein Gehaltsverzicht auf 25%, sondern eine Umwandlung von 25% des Garantiegehalts. Also dass 75% bleiben garantiert. 25% sollen am wirtschaftlichen Erfolg des Clubs sich orientieren. Das heißt, wenn die Umsatzerlöse, also sehr allgemein die Erlöse, sich auf dem Level des Vorjahres bewegen, dann soll der Spieler auch das ursprünglich vereinbarte Gehalt bekommen und wenn es irgendwo zwischen 75% und 100% ist, dann dementsprechend auch aufgestockt werden.
Was ja aber faktisch dazu führen wird, dass die Spieler tatsächlich die 25% verlieren, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es wirtschaftlich eine solche Saison wie jetzt zurückliegend gibt oder im Jahr davor, ist ja praktisch nicht gegeben. Also im Zweifelsfall für die Spieler läuft es dann, wenn man unterm Strich das durchrechnet für sich und das abschätzt, läuft es ja tatsächlich darauf hinaus, dass die 25% Gehalt weg sind.
Das kann passieren, aber das passiert halt dann, wenn wirklich die Erlöse nicht kommen. Und wir sind ja nicht das klassische Wirtschaftsunternehmen, wo irgendwie hinten ein Aktionär oder ein Gesellschafter dran sitzt, der Dividende ausschüttet, sondern wir haben es vorhin schon mal gesagt, wir rechnen in der Regel mit einer schwarzen Null. Das heißt, was nicht reinkommt, kann auch nicht ausgezahlt werden. Und von daher müssten die Spieler natürlich hier mit ins Boot kommen. Wenn es positive Effekte gibt, wenn es alles wieder gut wird, wenn die Leute hungrig sind auf Eishockey, wenn die Vermarktungssituation an dem einen oder anderen Standort eben, und deshalb sind diese 25% ja auch sehr individuell, weil es kann sein, dass es Standorte gibt, wo zum Beispiel das Sponsoring einen hohen Einfluss hat und vielleicht die Zuschauereinnahmen nicht ganz einen hohen Einfluss hat, dann ist da die Wahrscheinlichkeit schon höher. Aber man muss es einfach realistisch sehen, es bereichert sich ja niemand darum, sondern es ist jetzt einfach so, dass auf der Erlösseite was fehlen wird oder wir davon ausgehen müssen und damit planen müssen, dass was fehlt. Und wir können ja jetzt nicht blind reinrennen und sagen, okay, wird schon gut, wir geben jetzt weiter 100% aus und dann geben wir irgendwie, mach Augen zu und durch, geben Lizenzen und dann rennen uns 2, 3, 4, 5 Clubs im Laufe der Saison vor die Wand. Von daher muss man da ja vorausschauend agieren. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, sofern die gesetzlichen Möglichkeiten bestehen, und das ist wirklich ein Worst-Case-Szenario, ist der Wunsch da, dass die Spieler Kurzarbeitergeld akzeptieren, was in dem klassischen Spielerarbeitsvertrag noch natürlich vor Corona noch nie jemand dran gedacht hat, dass man einen Eishockeyspieler oder einen Handballspieler oder einen Volleyballspieler Kurzarbeitergeld kriegen würde. Aber das ist für uns einfach der Plan B. Wenn wir längerfristig nicht spielen können oder Worst Case gar nicht die Saison spielen können, dann sind unsere Erlöse praktisch null. Und dann ist es klar, um einfach den Club am Leben zu erhalten und damit auch den Arbeitsplatz für den Spieler am Leben zu erhalten, wie in allen anderen Branchen, dann muss sich auch ein Profisportler damit abfinden, dass er wahrscheinlich dann nur Kurzarbeitergeld in Anführungsstrichen bekommt, wenn er seinen Job nicht ausüben kann. Und das sind so die beiden zentralen Punkte, die dann auch letztlich dazu führen, warum diese Dinge vorgelegt werden müssen. Aber nicht zum Selbstzweck, sondern weil sie letztlich dazu führen, dass überhaupt bei den allermeisten Clubs ein ausgeglichener Haushaltsplan für die Lizenzprüfung vorliegt. Und dann wiederum vielleicht bei dem einen oder anderen Club, wo der vielleicht auch so vorliegt, bringt es ja nichts, wenn wir 4 Clubs lizenzieren oder 6 Clubs lizenzieren und die keine Gegner haben. Also von daher ist die Solidarität der Clubs untereinander und der Spieler untereinander gefragt, um diese Situation und dieses eine Jahr, hoffentlich nur eine Jahr, dann gemeinsam durchzustehen.
Aber trotzdem verknüpfen Sie das ja trotzdem mit der Lizenzierung. Das machen andere Sportarten ja nicht. Warum schaffen die das ohne einen solchen Druck auf die Spieler, trotzdem die Spieler ja zu Gehaltsverzichten zu bewegen? Das hat ja sowohl im Fußball als auch beim Handball geklappt. Warum klappt das beim Eishockey nicht?
Also Fußball, Handball, glaube ich, meines Wissens sind die Gespräche bisher nur für die laufende Saison gewesen. Und wir reden jetzt natürlich schon für die nächste Saison, die als Spieler natürlich gefühlt immer noch weg ist und vielleicht noch gar nicht realisiert ist, was ab September auf uns zukommt. Und deshalb ist das halt ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt Eishockeyspieler bin, dann ist das jetzt ein Mai und Juni wie jeder andere auch. Ich mache da ja auch keinen Vorwurf, aber wir müssen da einfach vorausschauen, planen und müssen einfach gucken, wie wir das hinkriegen, dass wir hier auch alle Clubs durch die Lizenzprüfung bringen und das Risiko dann teilen.
Trotzdem haben sich ja viele Spieler darüber beschwert und so sehr darüber geärgert, dass jetzt sogar eine Spielergewerkschaft gegründet werden soll. Haben Sie da vielleicht die Spieler nicht genug mitgenommen auf diesem Weg und nicht genug erklärt, warum das jetzt unbedingt notwendig ist, dass da auf Gehalt verzichtet wird?
Also in allererster Linie muss das natürlich auf Clubebene passieren. Wir haben über mehrere Wochen den Prozess gehabt. Wir haben natürlich mit den Clubs gesprochen in allererster Linie, aber wir haben 2x lange Telefonkonferenzen mit den Spielervermittlern geführt, die über 90% der Spieler unter Vertrag haben. Wir haben dann nochmal einen ganzen Nachmittag eine Telefonkonferenz mit Schlüsselspielern, sagen wir mal, also Kapitän, Mannschaftsratsspielern gehabt. Aber die konkreten Erklärungen und den Bedarf des einzelnen Clubs, warum das Sinn macht und wie viel dieser 25% Gehaltsumwandlung für den einzelnen Spieler vielleicht in Wirklichkeit ausmacht, oder auch irgendwelche andere Härtefälle, die kann man nur vor Ort lösen. Das Schema ist von der Liga, aber die Liga ist auch, sind die 14 Clubs, ist ja nicht irgendwie, dass da Gernot Trippke oder irgendein Aufsichtsrat alleine sitzt, sondern wir geben ja nur das weiter, was die Gedanken der Clubs sind. Und dann ist es natürlich letztlich die individuellen Gespräche und Aufklärungsgespräche mit den Spielern zu führen. Nochmal ein kurzer Punkt zur Spielergewerkschaft. Also zum einen wird es sicherlich keine Gewerkschaft im technischen Sinne sein, weil weder die Spieler noch wir eine Tarifpartei nach deutschem Gesetz sind. Eine Interessenvertretung, wenn sie legitimiert ist, wenn sie viele Spieler vertritt, ist natürlich einfach. Vereinfacht uns das. Wir haben selber, habe ich vor 5, 6 Jahren, das Captain's Dinner eingeführt, wo wir uns regelmäßig einmal im Jahr mit allen Spielern zusammensetzen, also Mannschaftsräten, um über neue Entwicklungen der Liga zu diskutieren. Und von daher sehe ich das völlig entspannt und sehe das sogar positiv, wenn das eine Organisation ist, die dann den allergrößten Teil unserer 400-500 Spieler auch dann vertreten kann. Dann erleichtert das sicherlich die Kommunikation.
Herr Sattler, wie ist das bei der Volleyball-Bundesliga? Welches Mitspracherecht haben da die Spielerinnen und Spieler gehabt?
Na, bezüglich der Budgets oder Honorare haben wir ja im Lizenzierungsprozess keine Einschränkung vorgenommen. Wir agieren nun ohnehin auf einem sehr viel niedrigeren Niveau als die anderen Sportarten, haben sowohl bei der Frauenbundesliga als auch bei der Männerbundesliga auch immer noch Spieler dabei, die keine Vollprofis sind, sondern semiprofessionell an den Start gehen. Insofern wird es dort auf Clubebene eine individuelle Lösung geben, was wir mit Verwunderung ein Stück weit beobachten, ist, dass der internationale Spielermarkt, auch das, was ausländische Ligen weiter ausrufen, auch in Nationen, die was Corona betrifft, weitaus restriktiver zurzeit dastehen, dass dort Gehälter aufgerufen werden oder auch Gehälter gezahlt werden, wo man eigentlich nur mit den Ohren schlackern kann und sagt, wer soll das erwirtschaften? Insofern teile ich die Einstellung von den Eishockey-Kollegen und Herrn Trippke voll und ganz, dass die Spieler hier auch als größter Kostenträger mit in die Verantwortung zu nehmen sind und sozusagen die Folgen der Krise mit abfedern müssen, weil es am Ende darum geht, die Spielsportarten als Ganzes zu erhalten. Für die Spieler, die jetzt noch im aktiven Berufsleben stehen, den Arbeitsplatz für die nächsten Jahre, aber auch eben die Signalwirkung für Nachwuchssportler und andere, die sozusagen erst in ein paar Jahren in den ersten Ligen auftauchen werden. Und jetzt geht es darum, das System zu stabilisieren und nicht den individuellen Vorteil daraus zu ziehen.
Frau Kreitemann, wie haben denn Ihre Spieler darauf reagiert, als Sie die Gehälter kürzen müssen? Beziehungsweise, ich glaube, bei Ihnen wurde ja jetzt Kurzarbeit auch eingeführt. Und wie sieht es dann auch für die kommende Saison aus? Also wie viele sind die Spieler bereit, da auf Sie zuzukommen als Verein?
Also die Gespräche waren erstmal sehr gut, wobei ich das auch beschränken muss im Moment auf die vergangene Saison. Die Gespräche für die neue Saison werden jetzt Mitte Juni starten. Und die Situation im Handball ist ein bisschen eine andere als im Eishockey. Also die Verantwortung liegt dabei jedem Club selbst, wie er mit dem Gehaltsverzicht umgeht. Nichtsdestotrotz sind die Prozentzahlen, die Herr Tripke genannt hat, durchaus vergleichbar. Und wir stimmen uns auch innerhalb der Liga, innerhalb der Geschäftsführer da sehr offen und sehr transparent ab und sprechen da sehr viel miteinander, weil es doch von Vorteil ist, wenn man einheitlich da vorgeht, also nicht einheitlich im Sinne von, dass der Prozentsatz für jeden gleich ist, aber dass man zum Beispiel einen ähnlichen Zeitpunkt wählt, damit es da keine Verwirrungen innerhalb der Spieler gibt. Und bei uns jetzt, ich kann jetzt nur für die Rhein-Neckar-Löwen sprechen, waren die vergangenen Gespräche sehr, sehr gut. Und das stimmt mich auch zuversichtlich, dass wir da für die nächste Saison eine gute Lösung finden werden. Wir haben es auf Clubseite so gemacht. Ich muss zugeben, wir haben ein bisschen länger gebraucht als andere Vereine. Aber im Nachhinein bin ich sehr froh, dass wir den Weg gewählt haben. Weil wir haben sehr viel mit den Spielern gesprochen. Wir haben sehr intensive Gespräche, speziell mit unserem Mannschaftsrat gehabt. Und wir haben da viele Spieler sitzen, die über den Tellerrand hinausschauen. Und denen habe ich jetzt persönlich mit sehr großer Transparenz die Situation erklärt. Ich habe ihnen Zahlen gezeigt, die ich sonst außer unserem Aufsichtsrat noch nie jemandem gezeigt habe. Und habe so versucht, sie abzuholen und ihnen zu erklären, warum gewisse Entscheidungen einfach fallen müssen. Und dass es auf keinste Art und Weise darum geht, dass sich irgendjemand bereichern möchte oder der Club sich besser darstellen möchte als notwendig, sondern es ging da einfach um die Rettung der Rhein-Neckar-Löwen. Und wenn es blöd gelaufen wäre, dann wäre das, ja, geht es da natürlich um die Existenz des Clubs. Und wir haben da auch, da kamen sehr konstruktive Vorschläge auch dann vom Mannschaftsrat. Wir haben dann ein flexibles Modell gewählt, wo die Spieler dann auch am Ende des Junis dann erst genau wissen, wo wir rauskommen. Aber durch diese Arbeit in den letzten Wochen, wo wir eben viele Sponsoren, Partner und Zuschauer davon überzeugen konnten, von diesen Regressansprüchen eben Abstand zu halten und sie nicht in Anspruch zu nehmen, wird das Ergebnis positiver aussehen, als wir zuvor gedacht haben. Für die neue Saison ist es jetzt schwierig, weil keiner von uns eine Glaskugel hat. Also wir werden verschiedene Szenarien vorbereiten, beziehungsweise sind da natürlich schon dabei, in denen wir davon ausgehen, entweder wir haben A, Geisterspiele oder wir haben eine gewisse Anzahl von Geisterspielen und dann Spielen mit reduzierter Anzahl von Zuschauern. Und davon abhängig wird dann der Gehaltsverzicht auch ausfallen. Also da ist schon jeder vorgewarnt, sensibilisiert. Sie wissen, dass sowas auf sie zukommt. Natürlich ist es keine schöne Situation. Also sie schreien jetzt nicht Hurra und freuen sich auf die Gespräche. Aber es ist zumindest jedem bewusst, dass wir da nur zusammen durchkommen und alle im gleichen Boot sitzen und es da keinen Weg dran vorbeigeben wird.
Es klang gerade eben bei Frau Kettemann schon durch, dass in der Handballliga die Vereine sich untereinander eng auch abstimmen. Es gibt jetzt auch die Taskforce, wo auch der DHB mit drin ist. Bei den Volleyballern gibt es ein paar mehr Dissonanzen, zumindest scheint das öffentlich der Fall zu sein, Herr Sattler. Die BR Volleys, die Meister bei den Männern, die liebäugeln damit, nach Polen abzuwandern, weil sie unzufrieden sind mit der Entwicklung der Liga. Können Sie das verstehen?
Ach, lange Geschichte an der Stelle auch. Ich glaube, wir müssen unterscheiden auch wieder zwischen den Corona-bedingten Verwerfungen und dem, was den Volleyballsport als Ganzes umtreibt. Mit Blick auch auf die anderen Sportarten oder die Wettbewerbssituation. Wir haben ein Alleinstellungsmerkmal auch als Liga-Organisation. Wir vertreten Männer und Frauen unter einem Dach. Die Frauenvolleyball-Bundesliga ist in den letzten Jahren sogar zur finanzstärkeren Liga geworden. Das heißt, hat höhere Budgets, hat höhere TV-Zeiten, hat auch eine höhere sportliche Konkurrenzfähigkeit, sowohl Mannschaften aus Schwerin, Dresden, Stuttgart. Dort wechselt Jahr für Jahr der Meister, die Champions League-Teilnehmer. Und es ist eine wirklich gesunde, funktionierende Liga, die auch mit großem Abstand vor der Basketball-Bundesliga-Frauen oder der Handball-Bundesliga-Frauen agiert. Und wir haben sozusagen diesen Interessenswettstreit in-house täglich und in allen Zeiten zwischen Männern und Frauen auf Augenhöhe einerseits, aber auch dann und jetzt zu den BR-Volleys zu kommen, auf die speziellen strukturellen Herausforderungen im Männervolleyball. Die Volleyball-Liga der Männer ist im europäischen Vergleich sozusagen keine Top-Liga. Das heißt, in Polen, in Italien, in Russland, dort wird Geld verdient. Dort sind sozusagen die internationalen und nationalen Stars anzutreffen. Und wir haben in Volleyball Deutschland mit den BR-Volleys und ehemals dem VfB Friedrichshafen oder United Volleys halt nicht so viele Zugpferde, die dort mithalten können. Und das Spagat zwischen internationalem Anspruch und vollen Hallen und einer Eventisierung, wie die BR Volleys das in der Max-Schmeling-Halle par excellence wirklich vorbildhaft gestalten und den, sage ich mal, Herausforderungen, die wir in kleineren Standorten haben, wie Lüneburg, Herrsching oder Netzhoppers, die im Grunde mit infrastrukturellen Herausforderungen zu kämpfen haben, mit Budgets, die weit unter dem sind, was die BR Volleys an den Start bringen, das auszuhalten und das auszutarieren, das versuchen wir seit Jahr und Tag. Da gibt es mitunter unterschiedliche Ansichten, ob man schnell genug ist, mit welchem Tempo man vorangeht. Schlussendlich schadet aus unserer Sicht diese Debatte gerade zu Corona-Zeiten über einen Ausstieg nach Polen. Und die BR Volleys haben es ja nun ihrerseits auch dementiert, dass es für die aktuelle Saison oder auch für die Perspektive Nazi ist. Ihnen ist es wichtig, Volleyball in Deutschland voranzubringen. Das eint uns und ich denke, wir sollten an dem Ziel weiterarbeiten und eben auch vor allen Dingen, sag ich mal, untereinander kommunizieren und nicht über die Medien miteinander kommunizieren, dann werden wir das partnerschaftlich voranbringen.
Aber es sind ja nicht nur die BR Volleys, die Kritik geäußert haben, zum Beispiel auch der Geschäftsführer des TV Rottenburg, die jetzt eben keine Lizenz beantragt haben oder es nicht geschafft haben, in der Liga zu bleiben. Der hat gesagt, die Liga hat uns viel abverlangt, doch die erhofften Gegeneffekte bleiben leider aus. Und auch in ihrem Masterplan selbst sagt die Liga, wir haben die Ziele im Bereich der Vermarktung nicht erreicht. Es gibt keine nennenswerten Erlöse aus einer zentralen Vermarktung, um die Vereine auszuschütten. Es gibt auch keinen Ligasponsor. Also warum schafft es die VBL nicht, die Vereine da besser zu unterstützen?
Ja, es ist, glaube ich, eine Wechselwirkung. Wie ich es eben im Frauenbereich gesagt habe, wir haben einen TV-Vertrag, der uns im Frauenbereich über 50 Live-Spiele im Free-TV garantiert auf Sport 1. Das hat es vorher nie gegeben. Wir gehen jetzt ins dritte Vertragsjahr, haben steigende Quoten, haben eine steigende Aufmerksamkeit und eben auch steigende Umsätze in der Frauenvolleyball-Bundesliga. Und das ist ein gleichen Effekt haben wir uns auch für die Männer natürlich erhofft, aber wir können auch nur immer in dem Tempo voranstreiten, wie die Clubs es auch schaffen. Und da ist eben der Spagat. Der TV Rottenburg sagt, der Masterplan hat ihnen zu viel abverlangt. Andere sagen an der Tabellenspitze, der Masterplan sei nicht weitreichend genug. Wir spielen heute noch in Hallen, die nur 1.000 Zuschauer zum Teil fassen. Die BR Volleys können 9.000 Plätze füllen. Wie gehen Sie als Liga-Organisation damit um? Am Ende gilt auch hier, wir fassen alle Beschlüsse im Einvernehmen aller beteiligten Clubs und wir müssen diesen Interessensausgleich zwischen stark und schwach, zwischen arm und reich von Tag zu Tag immer wieder hinbekommen. Und am Ende haben wir ähnliche Diskussionen auch in den anderen Sportligen, wo die Spreizung zwischen einem Branchenprimus Bayern München oder Borussia Dortmund und deren Interessen zu sozusagen Fahrstuhlmannschaften, die zwischen der ersten und zweiten Liga agieren, finden wir dort genauso. Und es sind Herausforderungen, denen stellen wir uns auch. Und klar, in der Vermarktung haben wir auch die erhofften Erfolge nicht erreicht.
Woran liegt das? Also ist Volleyball einfach nicht attraktiv genug?
Ich glaube, es ist zu einfach, mit sozusagen einer Antwort drauf zu nehmen. Aber ja, wir sind in den Mediadaten und in anderen Messwerten eben im Männervolleyball hinten an, im Frauenvolleyball mitnichten, sind wir die stärkste Teamsportart. Und ich glaube, Volleyball steht sich häufig auch ein Stück weit selbst im Wege, indem wir unser Produkt schlechter reden, als es ist. Wir sollten damit selbstbewusst umgehen. Wir haben Erfolge auf sozusagen Bundesliga-Ebene wie auch auf Nationalmannschaftsebene. Und dann heißt es arbeiten, arbeiten, arbeiten und alle miteinander in eine Richtung am Strang ziehen. Dann werden sich auch Erfolge einstellen.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss dieses Gesprächs darüber sprechen, wie die Sportarten wieder zurückkommen können. Frau Kettemann, welche Konzepte, welche Pläne gibt es da, dass Sie wieder ins Mannschaftstraining erstmal zurückkehren können und dann auf mittelfristige Sicht dann auch wieder Spiele austragen können?
Beim Mannschaftstraining waren wir sogar schon. Wir machen individuell Cybertraining, aber wir haben schon in kleinen Gruppen natürlich unter Auflagen trainiert. Aber wenn man ehrlich ist, das ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem normalen Handballtraining. Also wir sind die Kontaktsportart Nummer eins. Handball ohne Kontakt ist schwer auszudenken. Da müssen wir einfach auch auf die Politik warten, beziehungsweise mit ihnen ins Gespräch gehen, wann dieser Kontaktsport wieder so ausgeübt werden kann. Hinter den Kulissen werden verschiedene Wiedereinstiegsszenarien gerade erarbeitet. Also das geht von Anpassung des Spielplans, eventuell den Saisonstart etwas nach hinten zu schieben, wobei wir darüber erst Mitte Juni entscheiden möchten. um eben aber die Anzahl der Spiele mit wenigen oder ohne Zuschauer eben so gering wie möglich für jeden Club zu halten, damit wir es schaffen, auch jeden Club durch diese Krise zu bringen, weil eben dann wieder die finanziellen Probleme anfangen und wir uns eine größere Anzahl von Geisterspielen nicht leisten können. Wir arbeiten dann auch in Absprache mit anderen Sportarten, arbeiten wir an Hygienekonzepten, gerade weil bei uns eine Besonderheit ist, in der Halle zu spielen. Und die werden jetzt gerade auch mit der Politik diskutiert und da wird man schauen, wie und wann man wieder einsteigen kann.
Gerade beim Handball ist es ja aber auch in den vergangenen Jahren immer schon so gewesen, dass der Spielplan sowieso sehr dicht und eng gedrängt war. Wenn sich jetzt der Saisonstart noch weiter nach hinten verschieben sollte, wir haben dann nächstes Jahr weitere große Ereignisse, WM, wir haben Olympia. Welche Partei muss dann auf Spiele verzichten? Weil man kann die Spiele ja nicht alle 2 Tage aufs Parkett schicken. Oder läuft es dann doch genau darauf hinaus?
Ja, genau deswegen ist es wichtig, die Spieler und die Trainer auch jetzt schon mit ins Boot zu holen. Das haben wir gemacht. Also es gibt eine Arbeitsgemeinschaft von der HBL, in der 6 verschiedene Vereine drin sind und die HBL eben mitdiskutiert. Da haben wir verschiedene Modelle aufgezeigt und diskutieren die jetzt gerade nicht nur mit den einzelnen Geschäftsführern der HBL, sondern eben auch mit einer Trainer-Taskforce, mit einer Spieler-Taskforce. Und wollen eben alle mit abholen. Und da ist auch den Spielern bewusst, dass die nächste Saison ganz anders sein wird. Uns ist klar, dass wir nicht die ganze Saison alle 2 Tage oder alle 3 Tage spielen können. Aber für einen gewissen Zeitraum ist das auch für die Spieler in Ordnung und machbar. Sie müssen es nur wissen und wir brauchen eine gewisse Planbarkeit. Und da sind wir jetzt gerade dran.
Aber so etwas Radikales wie zu sagen, wir lassen die WM für das kommende Jahr einfach mal ausfallen, um da die Luft zu schaffen für die nationalen Wettbewerbe, darüber gibt es noch keine Pläne.
Nein, also das würde ich mir auch nicht anmaßen. Das sollen andere entscheiden. Und zum Glück liegt es nicht in meiner Verantwortung, das zu entscheiden. Aber natürlich wird darüber auch diskutiert und geredet im Hintergrund. Aber entscheiden müssen das dann andere.
Johannes Bitter, Handball-Nationaltorwart, hat im Deutschlandfunk-Interview gesagt, er befürchtet auch, dass sich diese mangelnde Aufmerksamkeit, die der Sport jetzt hat, dass sich das auch langfristig auf die Nachwuchsarbeit auswirkt. Teilen Sie die Befürchtung, beziehungsweise merken Sie das auch selber vielleicht schon bei Ihnen im Verein oder in der Art und Weise, wie Sie die Nachwuchsgewinnung betrachten, dass Sie da merken, okay, da könnte jetzt ein Loch kommen?
Im Moment ist da bei uns noch alles in Ordnung. Nur kommt auch wieder darauf an, wie lange diese Pandemiezeit noch anhält. Also wir haben, um unsere Fans und Sponsoren und Zuschauer da quasi bei der Stange zu halten und die emotionale Bindung weiter aufrechtzuerhalten, verschiedene Social-Media-Formate ins Leben gerufen, müssen uns da auch im Moment immer sehr viele kreative Ideen ausdenken, um da eben mithalten zu können. Wir machen ein Cyber-Training. Wir stellen alte Spiele online. Aber wenn man ganz ehrlich ist, das sind alles nette Spielereien und sie bringen uns auch im Moment voran, aber sie ersetzen unseren eigentlichen Sport nicht. Also deswegen, wir brauchen diese Spiele wieder und wir freuen uns sehr drauf, wenn wir hoffentlich im September, ich persönlich gehe eher von Oktober aus, wieder die Spiele zeigen dürfen und das eigentliche Produkt zeigen dürfen.
Herr Sattler, wie konkret sind die Pläne in der Volleyball-Bundesliga? Also wie kann man Volleyball in Zeiten von Corona spielen, ohne dass die Spieler Angst haben müssen, sich gegenseitig anzustecken?
Also für die erste und zweite Liga muss man ganz klar sagen, oder für den Wettkampfsport entweder voll oder gar nicht. Also wir können uns kein Format vorstellen, wo man jetzt irgendwie mit Regeländerungen irgendwas versucht, mit mehr Kontakt, Abstand oder anderes Sport zu betreiben. Das gilt sowohl für den Wettkampf als auch für das Training. Für
also das Blocken am Netz bleibt erhalten.
Genau, oder es gab auch erste Szenarien, die Netze sozusagen mit irgendwelchen Folien zu versehen, sodass man nicht mehr durchatmen könnte. Das mögen nachher so kleine Instrumentarien sein, aber insgesamt macht es nur Sinn, unter vollen Bedingungen wieder einzusteigen. Für unsere Clubs wäre es ein gutes Szenario, weil wir jetzt ja auch traditionell Sommerpause haben, wenn wir ab 1. August wieder in das Mannschaftstraining einsteigen könnten, um dann Mitte September bis Anfang Oktober den Wettkampf und Spielbetrieb wieder aufzunehmen. Wir haben insgesamt sehr wenig Puffer im Spielplan. Da treibt uns das ähnlich um wie die Handballer, aber auch noch unter viel engeren Voraussetzungen. Zu einem Überfluss hat zum Beispiel bei uns der Weltverband verkündet, dass er die Transferperiode noch verkürzt. Das heißt, wir werden nächstes Jahr schon Ende April aufhören müssen zu spielen. Das ist ohnehin immer ein großes Ringen mit dem Weltverband, aber da kommen dann halt auch absurde Argumente, muss ich leider so sagen. Der Weltverband sagt ja, ihr könnt ja eure Saison jetzt früher beginnen. Normalerweise beginnt ihr Mitte Oktober, dann beginnt sie doch jetzt schon im Juli, weil der Weltverband alle Wettkämpfe abgesagt hat. Das ist natürlich komplett realitätsfremd und wir kämpfen sozusagen da noch an einer zweiten Front, also nicht nur mit dem Saisonstart, auch mit dem Saisonende haben wir noch alles andere als eine Gewissheit heute.
Herr Trippke, welche Konzepte gibt es im Eishockey? Es ist ja zumindest auf dem Spielfeld, sind die Spiele ja sowieso schon maskiert, hätte ich fast gesagt. Ist das dann sogar einfacher vielleicht für einen Sport wie Eishockey, Konzepte aufzustellen und die Spieler wieder schneller aufs Eis zu schicken?
Ja, einfach ist gar nichts, aber ich glaube, im Zusammenhang mit den sowieso entstehenden Lockerungen, die jetzt die Politik in den letzten Tagen und Wochen allgemein vorsieht, tut man sich natürlich leichter, auch in Trainingsbetrieb und dann vielleicht auch in Spielbetrieb zurückzukehren. Da gibt es eine Taskforce mit dem Deutschen Eishockeybund. Da gibt es einen guten Austausch mit den Schweizer Kollegen, mit den österreichischen Kollegen, die teilweise in Österreich das auch schon mit ihren Bundesministerien durchhaben, womit man dann natürlich auch schon hier besser ankommt, wenn es in Österreich schon mal abgestempelt worden ist. Also von daher sind wir da sicherlich auf einem guten Weg. Für uns auch ähnlicher Zeitplan. Jetzt Mannschaftstraining, Konditionstraining, Sommertraining nach und nach. Immer Voraussetzungen, dass die Unfallversicherungsfragen geklärt sind, die Kurzarbeitsfragen geklärt sind. Da will sich auch niemand in die Nesseln setzen. Dann normalerweise Eistraining ab August. Für uns der große Schlüssel, auch wie bei den Kollegen oder gerade auch im Handball, wird sein, wie kommen wir in die Arenen rein? Also die Hygienekonzepte, was ist der neue Stand zu der Zeit? Was passiert zum Beispiel mit der sogenannten Corona-App, die ja sehr wichtig ist? Die wird sicherlich für Zugangskonzepte, für Großveranstaltungen wichtig sein. Kann man das harmonisieren zusammen mit dem, was die Bundesregierung sowieso einführen will? Muss da jeder was Eigenes machen? Da sind natürlich jetzt auch viele Anbieter auf dem Markt, die da für irgendwelche Fantasiepreise uns allen eine App verkaufen wollen. Das muss sicherlich mit dem harmonisieren, was dann der Gesetzgeber oder die Behörden vorgeben und für sinnvoll halten. Das ist, glaube ich, unser Allerwichtigstes. Wir haben eine Indoor-Sportart, ja, im Eishockey relativ gut gepolstert oder auch geschützt. Nichtsdestotrotz, der Mund ist frei, weil da muss man halt nur mal atmen. Auch mit dem Visier ist der noch frei. Aber wir haben halt andere Dinge wirklich mit den Arenen und wir haben halt nicht ein Fußballstadion, was sicherlich von der Masse noch viel mehr Leute hat. Aber wenn ich in der Kölner Arena 18.000 oder in der SAP Arena oder in Berlin oder in Düsseldorf da 12.000, 13.000 Leute haben will, aber dann halt auch am nächsten Tag wieder Madonna spielen soll. Und das ist natürlich die große Herausforderung für unsere Spielstätten, die noch heftiger sind, weil sie halt in der Halle sind und weil sie eigentlich täglich genutzt werden und von verschiedenen Nutzern genutzt werden. Das ist die große Herausforderung, wo wir mit den Hallenbetreibern zusammenarbeiten müssen.
Zum Abschluss dieser Runde würde ich Sie, Herr Trippke, zunächst einmal ganz kurz darum bitten, was haben Sie denn persönlich aus dieser Krise mitgenommen?
Viel Arbeit in der Zeit, wo normalerweise schönste Phase ist. Normalerweise ist das jetzt Playoffs und Weltmeisterschaft. Das ist eine schöne Arbeitszeit. Jetzt ist es natürlich Krisenmanagement. Es ist viel, viel mehr Arbeit. Es sind unangenehme Themen, die man hat. Aber ich glaube, das Zusammenrücken ist wichtig und man rückt näher zusammen.
Herr Sattler, wie ist das bei Ihnen? Was nehmen Sie persönlich aus dieser Krise mit?
Die Arbeitszeiten waren bei uns auch ungewöhnlich intensiv in diesen Tagen. Und was mich besonders freut, ist doch, dass wir mit den 76 Clubs in der ersten und zweiten Bundesliga eine Solidarität gefunden haben, auch viel Lob für unsere Arbeit erfahren haben. Und das motiviert dann das ganze Team im Center, aber ich glaube auch die Clubs weiterzuarbeiten und hoffnungsvoll bei allen offenen Fragen auch auf einen Restart im September zu blicken.
Und Frau Kettemann, Ihre persönliche Krisenbilanz bis hierhin?
Ja, ähnlich. Also zu Beginn sehr, sehr viele schlaflose Nächte und Ungewissheit, die an uns allen gezerrt hat, aber im Endeffekt doch viele gute Gespräche. Und ich bin überrascht von der Solidarität, also von Zusammenhalt innerhalb der Clubs und aber auch jetzt bei uns, was die Spieler angeht, was die Fans angeht. Das hat doch viel Kraft dann wieder zurückgegeben, um diese Zeit dann durchzustehen. Jetzt für mich persönlich zumindest, ja.
Sagt Jennifer Kettelmann zum Abschluss dieser Ausgabe von Sport am Feiertag. Danke auch an Daniel Sattler und Gernot Trippke, dass Sie hier die letzten Minuten so ausgiebig gesprochen haben darüber, wie Ihre Sportarten die Krise im Moment erleben und wie man da vielleicht rauskommt. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören und Ihnen dann noch einen schönen Abend.